Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Buch des Propheten Jesaja, Jesaja 55, es sind die ersten 5 Verse. Dort lesen wir: Her, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt, Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Und euer sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt. Und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Liebe Geschwister, wer von euch schon einmal auf dem Hamburger Fischmarkt war, der wird das kennen. Marktschreier, die lauthals ihre Waren anpreisen. Die einen Fisch, die anderen Blumen, die dritten Obst. Regelmäßig überbieten sich die einzelnen Händler da gegenseitig. Die Verkaufswagen stehen ja dicht an dicht. Und da geht es, die Kundschaft auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Die Leute zum eigenen Wagen, zu den eigenen Waren zu locken. Häufig hört man dann da Verkaufsrufe wie frischer Aal. Kommt Leute, frischer Aal. Oder herrlicher Käse aus Holland. Herrlicher Käse aus Holland. Kauft Leute, kommt und kauft. Ja, durch die unterschiedlichen Händler besteht ein richtiger Wettbewerb. Jeder will sein Angebot an den Mann bringen. Und dies umso mehr, je näher das Marktende rückt. Ja, das betrifft insbesondere Händler, die verderbliche Waren führen. Rückt die Stunde des Marktschlusses näher, jagt dann ein Sonderangebot das nächste. Ganze Apfelsinenkisten gehen dann für wenige Euro über den Tresen. Ganze Plastiktüten voller Fisch wechseln für Schleuderpreise den Besitzer. Ja, so wenig wie möglich soll zurück ins Lager. Ja, wäre doch bis zum nächsten Markttag ein Gutteil der Ware verdorben. Ja, das übrig gebliebene zu verramschen, ist da immer noch die bessere Alternative. Aber wie würden wir wohl gucken, wenn sich neben dem Fischwagen ein Wagen der Kirche befände? Wenn da ein Verkaufsstand wäre, auf dem die ewige Rettung genauso angeboten werden würde. Ewige Rettung, liebe Leute! Ganz umsonst, kommt Leute, ewiges Leben für nichts. Der vom Verderben bedrohtes Obst zu Schleuderpreisen abzugeben, okay. Aber geistliche Gaben, die ewige Rettung, das ewige Leben, ja, käme uns das nicht zu billig vor? Ja, das ewige Leben. Ja, würden wir nicht erwarten, dass dieses wertvollste aller Güter etwas kostet? Ja, dass dieser kostbarste aller Schätze nicht so einfach abgegeben wird? Ja, nicht so einfach verschleudert wird? Ja, wir müssen dabei ja nicht zwingend in Euro und Cent denken. Aber Arbeit, Mühe, Anstrengung, Einsatz. Ja, müssten diesen vortrefflichen Gaben nicht zumindest diese Dinge gegenüberstehen? Da kann es wirklich sein, dass diese vortrefflichen Güter umsonst zu erhalten sind. Es mag uns befremden, liebe Gemeinde, aber genau dies ist es, was wir heute in unserem Predigttext lesen. Der Prophet Jesaja, ja, Gott selbst, tritt in diesem Text als ein Marktschreier auf, als ein Verkäufer, der mit Leidenschaft seine Güter an den Mann bringen will und an die Frau. Und dieses besondere Angebot Gottes, um dieses Angebot soll es jetzt in der kommenden halben Stunde gehen. Dieses Angebot ist kostenlos, das hatten wir schon gesehen. Aber was heißt das nun genau? Und was konkret bietet Gott seinem Volk denn hier überhaupt an? Um diese Fragen soll es in einem ersten Teil der Predigt gehen. In einem zweiten Teil wollen wir dann über die Grundlage dieses Angebots sprechen. Ja, darum, warum dieses Angebot kostenlos ist, ja überhaupt nur kostenlos sein kann, das wird uns im zweiten Teil der Predigt beschäftigen. Und im dritten Teil wollen wir dann noch über das Ziel dieses Angebots nachdenken. Darüber, was die Annahme dieses Angebots letztlich hervorbringt, hervorgebracht hat, heute hervorbringt und in Zukunft hervorbringen wird. Kommen wir zum ersten Punkt. Das unschlagbare Rettungsangebot Gottes, so habe ich das überschrieben, Punkt 1 heute Morgen, der Inhalt des Angebots, das freie Geschenk der Versöhnung mit Gott. Liebe Gemeinde, der Prophet Jesaja, der richtet diese Worte hier an das alttestamentliche Volk Gottes, an das Volk Israel. Und diese Worte, die stehen dabei in dem übergeordneten Abschnitt der Kapitel 40 bis 55. Also innerhalb des Jesaja-Buches, dieser Abschnitt 40 bis 55. Ja, einem Abschnitt, in dem sich der Prophet an die Verbannten in Babylon wendet. Wir alle kennen die Geschichte. Gott hatte Israel aus Ägypten befreit. Am Sinai hatte er ihnen ja sein Gesetz gegeben und einen Bund mit ihnen geschlossen. Er wollte ihr Gott sein und sie sollten sein Volk sein. Grundlage dieser Bundesbeziehung bildete das sinaitische Gesetz. Im Bundesschluss verpflichtete sich Israel, dieses Gesetz zu halten. Und im Gegenzug verpflichtete sich Gott, ihr Gott zu sein und Israel umfassend zu segnen. Ja, dieser zugesagte Segen, der sollte sich dann ganz konkret im materiellen Leben der Israeliten auswirken. Ja, Gott gab seinem Volk das Land Kanaan. Dort sollten sie sicher und friedvoll leben. Gute klimatische Bedingungen, reiche Ernten, gesundes und vermehrungsfreudiges Vieh, viele gesunde Kinder, militärische Erfolge. Doch Israel hielt sich nicht an Gottes Gesetz. Wieder und wieder sündigten sie gegen die vereinbarten Bundesvorschriften. Mit der Folge, dass Gott ihnen seinen Segen entzog. Statt reicher Ernten sandte er ihnen Dürre und Hungersnöte. Statt Frieden und Sicherheit ereilte sie Bedrängnis und militärische Niederlage. Ja, bis dahin, dass sie das verheißene Land wieder verlassen mussten. In zwei Wellen trieb Gott sie aus dem verheißenen Land heraus. Im Jahr 722 vor Christus deportierten die Assyrer das Nordreich Israel. Und im Jahr 587 vor Christus geriet Juda in die Verbannung. Die Babylonier drangen in Jerusalem ein und brannten Stadt und Tempel nieder. Die Bevölkerung wurde nach Babylonien verschleppt und das Reich Juda befand sich dann für die nächsten Jahrzehnte im Exil. Und an diese Leute wendet sich Jesaja hier mit den Worten des Predigttextes. Das ist erstaunlich, weil Jesaja selbst das Exil überhaupt nicht erlebte. Nach allem, was wir wissen, starb er zur Zeit des Königs Manasse. Und dieser König Judas regierte von 696 bis 642 vor Christus, also rund 55 Jahre vor Beginn des babylonischen Exils. Aber Jesaja war Prophet. Und als solchen gab Gott ihm die Fähigkeit, zukünftige Ereignisse vorherzusehen. Und damit war er in der Lage, seine Botschaft an das Volk im Exil zu richten, lange bevor dieses Exil überhaupt eingetreten war. In welchem Gemütszustand sich das Volk damals befand, konnten wir dem Eingangspsalm entnehmen, Psalm 89. Klaus hat uns diesen zu Beginn des Gottesdienstes vorgelesen. Das Volk befand sich fern der Heimat in der Verbannung, tausende Kilometer von Jerusalem entfernt, dieser Stadt, wo der Tempel stand, wo Gott sich dem Volk offenbart hatte. Man musste in der Fremde leben, sich in eine gänzlich andere Gesellschaft einfügen, ja in eine Gesellschaft mit viel Götterei. Besonders schmerzvoll aber war die geistliche Dimension dieser Wegführung. Die Bedeutung dieser Wegführung für das Verhältnis des Volkes zu seinem Gott. Ja, nicht mehr im verheißenen Land zu sein, ja, das hieß, von Gott verstoßen zu sein. Ja, das wurde vom Volk klar gesehen. Dies ist es, was der Esrachiter Ethan im Psalm 89 beklagt. Ja, dort identifiziert er das weggeführte Volk mit David und schreibt, und doch hast du ihn fallen gelassen und ihn verstoßen. Du bist zornig geworden auf den König, den du doch selber eingesetzt hast. Den Bund mit deinem Diener hast du widerrufen, seine Krone in den Schmutz geworfen und geschändet. Die Mauern seiner Stadt hast du zerbrochen, seine festen Burgen in Trümmer gelegt. Alle, die vorübergingen, haben ihn beraubt, seine Nachbarn treiben ihren Spott mit ihm. Du hast seinen Gegnern den Sieg gegeben und alle seine Feinde mit Freude erfüllt. Sein Schwert hast du stumpf werden lassen und im Kampf hast du ihm nicht geholfen. Seinem Glanz hast du ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden gestürzt. Du hast ihn vor der Zeit altern lassen und mit Schimpf und Schande bedeckt. Das Volk litt also nicht nur an den Umständen der Gefangenschaft. Nein, was ihnen besonders zusetzte, war die Befürchtung, Gott könnte sie verstoßen haben. Und in diese Zeit schwerster Anfechtungen spricht Jesaja nun hinein. In diese Not hinein verkündet er dieses Rettungsangebot Gottes. Und vor diesem Hintergrund ist es unschwer zu erkennen, wen er hier als Durstige bezeichnet, als Hungrige. Es ist dieses verzweifelte Volk Gottes in der Verbannung. Dieses Volk, das am Halten des Gesetzes Gottes auf ganzer Linie gescheitert war. Ja, dieses Volk, das an der eigenen Geschichte erkennen musste, wir sind unfähig, das gute Gesetz des gerechten Gottes zu halten. Wir haben es versucht, aber wir haben es nicht geschafft. Ja, nicht nur, dass sie das Gesetz nicht gehalten hatten, sie waren in den dunkelsten Götzendienst verfallen. Ihnen war das Gesetz gegeben, Gott hatte sich ihnen offenbart. Aber sie waren nicht besser als die Heiden. Wie die Völker beteten sie den Baal an, die Aschera und alle weiteren heidnischen Gottheiten, die in ihrer Umgebung angebetet wurden. Es ist bezeichnend, dass in Psalm 89 nicht vom sinaitischen Bund die Rede ist. Ja, dass Ethan sich nicht auf die Zusagen des sinaitischen Bundes beruft. Ethan erinnert Gott im Psalm 89 ja an den Gnadenbund Davids. Ja, auf den Bund, von dem wir in der Lesung hörten. Einen Bund der freien, der unverdienten Gnade Gottes. Ja, das Volk Israel war am Gesetz gescheitert. Zumindest Ethan hatte erkannt, dass der Gesetzesbund ihnen Gottes Gnade nicht zurückbringen würde. Und in diese Situation hinein sprechen die Verse unseres heutigen Predigttextes. Ja, in diese Situation hinein verkündet Gott seinem gebeugten Volk einen erneuten Segen. Und das mit den Bildern, die Jesaja hier gebraucht, gemeint. Wasser, Wein, Milch, Nahrung, erlesenste Speisen. Ja, das sind Bilder für den Segen Gottes, für die Wiederannahme bei Gott, für seinen reichen, unermesslichen Segen. Und diesen Segen kündet Gott hier seinem zerschlagenen Volk an. Und zwar umsonst, geschenkt, ohne jede Bezahlung, kostenlos. Gott fordert sein Volk hier auf, zu ihm zurückzukehren. Sie sollen auf sein Wort hören, auf das, was er ihnen hier ankündigt. Er will ihnen, den Gescheiterten, aus freier Gnade alles schenken. Alles das, was sie auf dem Weg der Gesetzeserfüllung nicht erreicht hatten. Vergebung der Sünden und ewige Gemeinschaft mit Gott. Alles dies sollten sie umsonst erhalten. Aus reiner, freier Gnade. Auf dieser Basis der unverdienten Gunst will Gott ihnen alle schenken. Also der Segen Gottes ist umsonst. Das ist es, was der Herr hier seinem Volk vor Augen stellt. Wer Gottes Segen haben will, kann ihn sich nur schenken lassen. Das ist die klare Botschaft hier. Doch da fragen wir, wie kann dies gehen? Ja, auf welche Weise, mit welchem Recht, könnte man auch fragen, kann Gott ihnen hier dieses Geschenk machen? Denn nicht zuletzt die Opfervorschriften des Alten Bundes machten doch klar, Vergebung kann es nur durch Opfer geben. Wie kann dann Gott sein Heil hier einfach verschenken? Darauf wollen wir jetzt im zweiten Predigtpunkt eingehen. Das unschlagbare Rettungsangebot Gottes, Punkt 2 heute Morgen, die Grundlage dieses Angebots, das vollbrachte Gnadenwerk in Jesus Christus. Hören wir noch einmal auf Vers 3b. Dort heißt es, ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen. Die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen. Hier, liebe Gemeinde, führt Gott aus, auf welche Weise seine Heilsgüter zum Volk gelangen. Ja, hier nennt er die Basis, auf der Versöhnung und ewige Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Diese Basis ist nicht der Gesetzesbund, diese Basis ist der Gnadenbund. Ganz so, wie es Ethan im Psalm 89 erkannt hat. Jesaja spricht hier von dem Bund, den Gott seinerzeit mit David geschlossen hatte. Die Heilige Schrift berichtet uns in 2. Samuel 7 davon. Klaus hat uns diese Passage in der Lesung vorgelesen. Dieser Bund war anders als der sinaitische Bund. Der sinaitische Bund war ein Bund der Werke. In diesem Bund wurde Israel Segen unter der Bedingung des Gehorsams zugesagt. Ja, für diesen Bund galt das Wort des Paulus aus Galater 3, Vers 10. Diejenigen, die durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen wollen, leben unter einem Fluch. Denn es heißt in den Heiligen Schriften, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen des Gesetzes genau befolgt. Das Gesetz fordert vom Menschen nicht weniger als vollkommenen Gehorsam. In diesem Bund vermittelt nur vollkommener Gehorsam Gottes Segen. Das müssen wir uns klar machen. Der gute Wille reicht nicht aus. Das aufrichtige Bemühen ist nicht ausreichend. Ja, der wiederholte ernste Versuch, den Vorschriften Gottes zu genügen. Das Zitat aus dem Galaterbrief macht klar, auch nur eine einzige Übertretung, beispielsweise ein einziger schlechter Gedanke, in 100 Jahren des Lebens gedacht, führt zum Fluch Gottes, führt zum Verlust des Segens Gottes. Und mehr noch, nicht nur zum Verlust des Segens Gottes, der zum Zorn Gottes und zur ewigen Verdammnis. Die Geschichte Israels ist hierfür ein warnendes Beispiel. Sie hatten versucht, auf dem Weg des Gesetzes Gottes Anerkennung zu erlangen. Und sie fanden sich im babylonischen Exil wieder. Warum? Weil alle Menschen seit dem Sündenfall Sünder sind. Oder wie es unser Katechismus ausdrückt, drückt von Natur aus geneigt, Gott und unseren Nächsten zu hassen. Das ist unser Zustand. Tod in Sünden, unfähig und unwillig, Gott und den Nächsten zu lieben. Also die Segenszusagen des Sinai-Bundes waren an den Gehorsam des Menschen geknüpft. Damit war dieser Bund ungeeignet, bleibende Gemeinschaft mit Gott zu stiften. Nicht, weil der Bund oder das Gesetz an und für sich schlecht wäre. Nein, weil der Mensch schlecht ist. Dieser Bund war übrigens von Gott nie als Weg zur ewigen Rettung gedacht. Der Gott kennt doch den Menschen. Er wusste und weiß, dass der sündige Mensch seine Gebote nicht halten kann, nicht so halten kann, wie es nötig wäre. Aber der Mensch wusste und weiß das nicht. Ja, er sollte und soll am Gesetz lernen, dass ein anderer Bund nötig ist. Dass die Rettung auf einem anderen Weg zu ihm kommen muss. Und dieser andere Bund, dieser andere Weg ist der Gnadenbund. Der neue Bund. Dieser Bund ist bedingungslos. In diesem Bund kommt es auf den Gehorsam des Menschen gewissermaßen nicht an. Denn dieser Bund steht und fällt nicht mit dem Gehorsam oder Ungehorsam des Menschen. Denn dieser Bund besteht im Glauben. In den Genuss dieses Bundes kommt jeder, der Gottes Zusagen vertraut. Bezogen auf unseren Text, der jeder, der auf Gott hört und glaubt, dass Gott ihm gnädig ist, dass er ihm Vergebung der Sünden und ewiges Leben aus Gnaden schenken will. Verstehen wir das nicht falsch? Auch in diesem Bund hat der Gehorsam seinen Platz. Auch in diesem Bund spielt das gute Gesetz eine wichtige Rolle. Aber doch ganz anders als im Werkebund. Ja, der Gnadenbund entsteht nicht durch den Gehorsam des Menschen und der Gnadenbund endet auch nicht mit dem Ungehorsam des einzelnen Menschen. Dieser Bund ist ein bedingungsloser, ewiger Bund, ja, der im Gehorsam eines anderen sein Fundament hat. Ein Bund, der allein auf Gottes Gnade beruht, ein Bundesverhältnis, ja, das der menschliche Ungehorsam nicht beenden kann. Weil dieser Bund im Letzten eben nicht im jeweiligen Menschen ruht. Ich werde noch sagen, was das bedeutet. Also dieser Bund, dieser Gnadenbund, der tritt in der Heiligen Schrift mehrfach in Erscheinung. Unter anderem bei Abraham, aber auch bei David. Und auf letztere Stelle nimmt Vers 3b in unserem Text Bezug. Wir hörten von diesem Bundesschluss in der Lesung. Gott kündigte in 2. Samuel 7 David den ewigen Bestand seines Königshauses an. Immer sollte einer seiner Nachkommen auf dem Thron sitzen. Ewig. Und zwar unabhängig vom Gehorsam seiner Nachkommen. Sicher, der Herr lässt auch in diesem Bund Ungehorsam nicht ungestraft. Er erzieht ja alle, die in diesem Bund stehen. Aber anders als im sinaitischen Bund hebt der Ungehorsam ja die Verbindung letztlich nicht auf. Ja, im Hinblick auf den Nachkommen Davids heißt es da, meine Liebe will ich ihm nicht entziehen. Anders als Saul will ich ihn nicht verstoßen. Dein Thron wird für alle Zeiten verstehen. Das heißt, unabhängig vom Gehorsam oder Ungehorsam, bedingungslos. Jesaja nimmt in unserem Text auf diese Zusage Gottes an David Bezug und er sagt ihnen zu, dass er an ihnen diese Zusage erfüllen wird. Bedenken wir, zu ihrer Zeit war das Königtum Davids verschwunden. In ihrer Zeit gab es keinen davidischen König mehr auf dem Thron. Und da kündigt Gott an, meine Zusage an David gilt. Vertraut darauf, ich erfülle meine David gegebene Verheißung. Ich werde einen Nachkommen auf Davids Thron bringen. Der wird ewig regieren und der wird alles wieder gut machen. In ihm begründe ich mit euch den neuen Bund, einen Bund der Gnade. Einen Bund, der anders als der sinaitische Bund Bestand hat. Ja, man könnte sagen, einen Bund, aus dem ihr euch durch euren Ungehorsam nicht mehr selbst ausschließen könnt. Ein Bund, der als einzige Bedingung Vertrauen zu mir erfordert. In Klammern, dieses Vertrauen wirke ich auch noch bei euch. Für die Zeitgenossen Jesajas mag dies alles schwer verständlich gewesen sein. Aber aus neutestamentlicher Sicht ist klar, wovon Jesaja hier spricht. Er spricht von Jesus Christus. dessen erstes Kommen wir heute feiern. Ja, er ist dieser Nachkomme Davids, in dem sich diese Zusage aus 2. Samuel 7 erfüllt hat. Ja, von ihm sagt Paulus, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus regiert im neuen Bund. In ihm hat Gott die Zusage unseres Textes erfüllt. Jeder, der an ihn glaubt, der ihm vertraut, bekommt die Gnade Gottes geschenkt. Wasser, Wein, Milch, die erlesensten Speisen, sprich Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Diese Gaben sind für alle, die ihm vertrauen, kostenlos. Sie sind es deshalb, weil ihr Stellvertreter den hohen Preis bezahlt hat, den sie nicht zahlen können. Er hat an ihrer Statt den Preis entrichtet. An ihrer Statt den passiven und den aktiven Gehorsam geleistet. Er hat das Gesetz erfüllt, bis ins i-Tüpfelchen. Und er hat sich als Sündloser für die Sündigen schlachten lassen. Durch sein Werk regiert er in seinem Volk mit dem Heiligen Geist. Er erzieht sie, korrigiert sie. Und wenn sie sündigen, bringt er sie auch wieder zurecht. Er erhält sie im Glauben und bringt sie sicher in das Vaterhaus. Also dieser neue Bund ist ewig, er ist unauflösbar. Damit auch das Heil derer, die mit Christus in diesem Bund stehen. Dieser Bund besteht im Vertrauen. Erfüllte oder nicht erfüllte Gesetzeswerke spielen da im Grunde keine Rolle mehr. Aber was ist jetzt das Endziel dieses Ganzen? Geht es bei all dem nur um uns, so wichtig das ist, dass wir gerettet werden, ewiges Leben und Vergebung bekommen? Aber dient der neue Bund noch einem übergeordneten Ziel? Klare Antwort, ja. Und auf dieses übergeordnete Ziel wollen wir zum Schluss noch kurz eingehen. Das unschlagbare Rettungsangebot Gottes, Punkt 3 heute Morgen, das Ziel dieses Angebots, das wahre Israel zur Ehre Gottes. Hören wir noch einmal auf die Verse 4 und 5. Da sagt Jesaja bzw. Gott, ihn, gemeint ist David, habe ich eins zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt, und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Liebe Geschwister, so wichtig das Heil des Volkes Israel für Gott auch war, es war nicht das Endziel. Das Gleiche lässt sich von David sagen. Auch in Bezug auf ihn gilt, sein persönliches Heil war nicht das Endziel der Wege Gottes. Ja, Gott hatte mit der Einsetzung des neuen Bundes nicht nur Israel im Blick. Auch nicht nur das Heil von David und seiner Nachkommen. Nein, Gott hatte und hat mit dem neuen Bund alle Völker im Blick. Dies sagt Gott in unserem Text sehr klar. Er sagt dort, dass er David zum Herrscher gemacht hat. Warum? Antwort, damit sie durch ihn, also damit sie durch ihn seine, nämlich Gottes Macht, erkennen. Ja, letztlich Gott selbst erkennen. Wie sich dies erfüllt hat, können wir im Psalm 18 lesen. Da bezeugt David selbst in den Versen 44 bis 46, du rettest mich vor rebellischen Leuten und machst mich zum Herrscher ganzer Völker. Mir unbekannte Stämme unterwerfen sich. Ausländer kommen und kriechen vor mir. Sie hören, was ich sage und gehorchen sofort. Sie haben keine Kraft mehr zum Widerstand. Zitternd kommen sie hervor aus ihren Burgen. Ja, Davids Herrschaft hatte auch Offenbarungscharakter. Die Völker, die David unterwarf, sollten nicht nur Davids Macht, Davids Größe erkennen, nein, sie sollten auch den erkennen, der David mächtig machte. Sie sollten letztlich Gott selbst erkennen. Ganz ähnlich auch der ursprüngliche Auftrag an das Volk Israel. So sagt Gott im Rahmen des Bundesschlusses zum Volk, wenn ihr nun treu bleibt und auf mich hört, sollt ihr mein ganz persönliches Eigentum sein unter allen Völkern. Die ganze Erde gehört mir, aber ihr sollt ein Volk von Priestern sein, das mir ganz zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Auch Israel sollte den Völkern ein Zeugnis sein. Gott hat sich in der Geschichte Israels offenbart. Und diese Geschichte wurde eben auch bei den Völkern bekannt. Ja, sie sollten erkennen, wie groß und mächtig der Gott Israels ist. Letztlich sollten sie so zu Gott gezogen werden. Denken wir beispielsweise an den Schrecken der Kanaaniter nach dem Auszug Israels aus Ägypten. Denken wir an die Hure Rahab. Ja, wie sie den Kundschaftern sagt, ja, wir haben alles gehört, was passiert ist. Wir wissen genau Bescheid und wir haben Angst. Und bei ihr führte das eben dazu, dass sie sich mit ihrer ganzen Familie zum Gott Israels hinwandte und gerettet wurde. Also da kann man sagen, war ein Missionsauftrag Israels an den Völkern. Also David und auch Israel hatten in gewisser Weise einen Verkündigungsauftrag. Sie sollten von Gott zeugen, von seiner Macht, aber sicher auch von seiner Gnade. Aber David und Israel waren doch nur Schatten von dem einen, der dieses Amt in wunderbarer Weise ausführen würde. Sie waren doch nur schwache Schatten von dem einen König, Jesus Christus. Ja, diese Aufgabe erfüllt nämlich Christus in vollkommener Weise im neuen Bund. Er ist das Neue, er ist das wahre Israel. Und mit ihm wird die Gemeinde, deren Haupt er ist. In Jesaja 49, 1 bis 6 lesen wir, hört her, ihr Menschen am Rand der Erde, ihr Völker in der Ferne. Schon als ich noch im Leib meiner Mutter war, hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen und meinen Namen bekannt gemacht. Er hat mir eine Zunge gegeben, die scharf ist wie ein Schwert, und er hält seine schützende Hand über mich. Er hat mich zu einem sicher treffenden Pfeil gemacht und verwahrt mich in seinem Köcher. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Bevollmächtigter Israel. An dir will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Ich aber dachte, ich habe mich vergeblich abgemüht, ich habe meine ganze Kraft erschöpft und nichts erreicht. Doch der Herr wird mir zu meinem Recht verhelfen und meine Mühe belohnen. Nun hat der Herr zu mir gesprochen, er, der mich schon im Mutterleib dazu bestimmt hat, ihm zu dienen und die Nachkommen Jakobs, das Volk Israel, zu sammeln und zu ihm zurückzuführen. Bei ihm bin ich angesehen, er gibt mir Kraft. Er hat zu mir gesagt, es ist zu wenig, dass du als mein Bevollmächtigter nur die Stämme Israels wieder zu Ansehen bringst und alle zurückführst, die von den Nachkommen Jakobs übrig geblieben sind. Ich mache dich auch zum Licht für die anderen Völker, damit alle Menschen auf der Erde durch dich meine rettende Hilfe erfahren. Dies ist das Ziel des Angebotes Gottes. Gott begründet in seinem Sohn den neuen Bund. Er tut dies zu unserem Heil, danken wir ihm dafür. Aber vergessen wir nicht, das Endziel dieses Angebots reicht weiter. Gott will sich durch das, was er an uns getan hat, was er an seiner Gemeinde getan hat, verherrlichen. Unser Hinzukommen zur Gemeinde Gottes ist nicht das Endziel. Ja, dieses Endziel ist vielmehr die Verherrlichung Gottes durch uns, durch seine Gemeinde, durch das wahre Israel. Gleich wie David, gleich wie das alttestamentliche Israel, sollen auch wir ihn ehren. Möge er uns dies schenken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen das nächste Lied miteinander singen, die Nummer 22, der Morgenstern ist aufgedrungen.